Ja, ich möchte euch auch nochmal herzlich begrüßen, liebe Gemeinde. Ja, wir wollen ja fortfahren. Wir hatten ja schon mehrmals aus dem 1. Timotheusbrief verschiedene Abschnitte betrachtet am Sonntagmorgen. Und ich möchte heute mit euch aus dem 1. Timotheusbrief, aus Kapitel 6, die Verse 1 bis 10 und die Verse 17 bis 19 betrachten. Ich möchte zunächst die Verse lesen. Alle, die das Joch der Sklaverei zu tragen haben, sollen ihren Herrn uneingeschränkt Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf komme. Und wer einen gläubigen Herrn hat, soll sich ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten, nur weil er sein Bruder ist. Er muss ihm sogar noch besser dienen, denn sein Dienst kommt ja jemand zugute, der an Christus glaubt und von ihm geliebt wird. Wenn jemand von den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, die einer liebevollen Ehrfurcht vor Gott entspricht, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß überhaupt nichts. Er hat einen krankhaften Hang zu Streitfragen und Wortgefechten. Das führt aber nur zu Neid und Streit, Beleidigungen, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken solcher Menschen ist so verdorben, dass sie von der Wahrheit abgekommen sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel, um sich zu bereichern. Freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen und allen möglichen unsinnigen und schädlichen Wünschen erliegen, die einen Menschen zugrunde richten und ihn und ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Ab Vers 17. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsichtbaren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Ja, zu Beginn kurz noch allgemein zum 1. Timotheusbrief. Es geht ja im 1. Timotheusbrief um die Anweisung für das Zusammenleben unter Geschwistern und in der Gemeinde und das Zeugnis daraus vor der Welt. Und für die heutigen Verse kann man folgende Gliederung geben. Also zunächst mal geht es ja um die Anweisung für die Sklaven, dann geht es um Irrlehrer und um die Geldgier und zum Schluss geht es um die Anweisung für die Reichen. Ja, und wir wollen zunächst mal uns über die Anweisung für die Sklaven uns drüber beschäftigen oder was davon hören. Zunächst mal möchte ich den Begriff des Sklaven kurz definieren, weil heutzutage, gut, man kennt es aus der Geschichte, aber eigentlich mit dem Begriff des Sklavens haben wir heute, wir zumindest, nicht mehr allzu viel zu tun. Also ich habe da auch was Interessantes gefunden, und zwar aus dem Kinderlexikon, aus dem Internet habe ich da was gefunden. Und dort steht Folgendes:
Ein Sklave ist ein Mensch, der wie eine Sache behandelt wird. Er hat keine Freiheit, keine Rechte, sondern gehört einem Eigentümer. Der Eigentümer darf mit dem Sklaven alles machen, was er will. Er kann ihn quälen, verkaufen oder sogar töten. Wenn es in einem Land den Handel mit Sklaven gibt, dann nennt man das Sklaverei. Obwohl die Sklaverei weltweit verboten ist, gibt es sie immer noch. Man nennt sie zum Teil auch Menschenhandel. Schon im Altertum und in der Bibel kannte man Sklaven. In manchen Zeiten und Ländern waren viele Einwohner Sklaven. Sie mussten hart für ihre Besitzer arbeiten, zum Beispiel für amerikanische Farmer auf den Baumwollfeldern. Die meisten Sklaven waren Sklaven, weil schon ihre Eltern Sklaven waren. Sie wurden als Sklaven geboren. Andere wurden zu Sklaven, weil Soldaten sie im Krieg raubten. Mancher normale Bürger wurde zum Sklaven, weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte und ihm nichts anderes übrig blieb, als sich selbst zu verkaufen. Soweit zum Begriff des Sklavens, zur Bedeutung. Und dann möchte ich noch ein paar weitere Bibelstellen zum Sklaven vorlesen, wo es um Sklaven geht. Aus 1. Korinther Kapitel 7, Vers 21. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es vielmehr. Dann 1. Korinther 7, Vers 22. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Gleicherweise auch ist er als freier Berufene ein Sklave Christi. Galater 3, 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Epheser 6, Vers 8. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tun wird, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Aus Kolosser 3, Vers 11. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Und noch aus 2. Petrus 2, Vers 19. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind, denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Ja, zunächst vielleicht noch ein interessanter Gedanke, dass in der Bibel, besonders auch im Neuen Testament, es nicht um die Abschaffung der Sklaverei geht oder dass die gefordert wird. Das könnte einen vielleicht erstmal verwundern. Und dazu auch ein Zitat von MacDonald. Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass die Sklaverei an sich im Neuen Testament nicht verurteilt wird. Doch das Wichtige kommt jetzt. Doch wo sich die Lehren des christlichen Glaubens verbreitet haben, wurde dem Missbrauch der Sklaverei schließlich ein Ende gesetzt. Also kann man eigentlich zusammenfassen, dass in der Bibel es vielmehr darum geht, um ein gutes Zusammenleben nach christlichen Maßstäben, dass darauf hingewirkt werden soll, nämlich zur Nächstenliebe und zum gegenseitigen Helfen und Dienen. Denn nämlich ein Herr kann auch seinem Sklaven oder Diener dienen, indem er ihn wertschätzt und gut behandelt und dafür sorgt, dass es ihm gut geht. Und das kommt er dann wieder zurück. Und ihm an nichts fehlt und was dann auch wiederum ihm zugute kommt. Das soll der Gedanke sein. Und ich denke mal, das steht auch hier im Vordergrund in der Bibel, in diesen Versen. Und Frage ist noch, wie könnte man das heute übertragen auf unsere Zeit? Und da denke ich, am ehesten kommt jetzt in unserer Gesellschaft, diesem Verhältnis Sklave-Herrn, das Verhältnis des Angestellten zum Vorgesetzten oder Arbeitnehmer-Arbeitgeber am nächsten. Kann man sicherlich nicht vergleichen, aber ein Stück weit vielleicht schon. Und dazu nochmal aus eben Kapitel Titus 6, 1. Alle, die das Joch der Sklaverei zu tragen haben, sollen ihren Herren uneingeschränkt Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf kommen. Und das könnte man vielleicht so übertragen, dass wir als Angestellte unseren Vorgesetzten die ihnen gebührende Achtung entgegenbringen sollten, mit dem Hintergrund auch, ja, sie tragen ja auch Verantwortung für uns, manchmal auch finanziell, als Besitzer des Unternehmens und so weiter. Und wir sollten dann auch unsere Arbeit stets gewissenhaft und zur Zufriedenheit des Auftraggebers, des Kunden und natürlich auch der Vorgesetzten und des Chefs erledigen. Und das da steht, denke ich mal, auch ganz wichtig im Vordergrund, dass wir da auch stets die Ehre Gottes und das Zeugnis, ne, wie es auch in den Versen über den Sklaven geschrieben ist, dass wir das also im Blick haben, dass das im Vordergrund steht. Und dann noch im Vers 2 hier aus Kapitel 6 geht es ja darum, um wenn ein Sklave einen gläubigen Herrn hat, auch da im übertragenen Sinn natürlich, wenn jetzt ein Christ einen gläubigen Chef hat, dann denke ich mal, gilt das Gleiche, beziehungsweise eben auch umso mehr, dass man da Respekt und Achtung hat und entsprechend hier ein gutes Zeugnis auch hat. Ja. Und auch, was auch vielleicht wichtig ist, im umgekehrten Fall, dass natürlich der Arbeitgeber, der Chef oder Firmenbesitzer natürlich dem Arbeitnehmer auch den entsprechenden Respekt, Achtung, also nicht Verachtung, weil er vielleicht niedrigeren Bindungsstand hat oder zu geringe soziale Ebene hat, entsprechend sollte ich auch als Vorgesetzter natürlich meinen Mitarbeitern entsprechend begegnen, ne, auch zum Zeugnis, und ist auch ganz wichtig, denke ich. Ja, dann gibt's auch noch, haben wir schon auch zum Teil gelesen, eine weitere Bedeutung des Sklavens, geht jetzt hier nicht ganz hervor aus dem Timotheus, was wir gelesen haben, aber ich denke, ist schon auch wichtig. Ein weiterer Begriff des Sklavens mit einer anderen Bedeutung. In Johannes 8, Vers 34 lesen wir: Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Also es gibt auch noch einen anderen Begriff des Sklavens. Also können wir heute oder die Menschen oder auch wir Sklave der Sünde sein. 2. Petrus 2, 18: Denn stolze, nichtige Reden führend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind, sich denen, die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Oder man könnte auch sagen, oder was wir unterworfen sind, es müssen nicht immer Personen sein, sondern auch Dinge, da komme ich noch dazu, oder kommt jetzt gleich. Und nämlich dazu eben die Versklavung einmal anders. Habe ich mir die Frage gestellt, was kann mich oder was kann uns heutzutage alles versklaven? Ich habe da ein paar Beispiele, sicherlich die Liste ist nicht vollständig. Ne? Wir können uns versklaven lassen von einer, sage ich mal, übertriebenen, gesunden Ernährung, von Sport, sei es aktiv oder passiv. Unser Smartphone kann uns versklaven, das Fernsehen, das Internet, das Auto, Geld, kommen wir später noch dazu, dann Alkohol, Rauchen. Im Prinzip habe ich das zusammengefasst, alles, wovon du meinst, nicht ohne damit leben zu können. Das ist eigentlich, da sind wir schon ein Stück weit Sklave davon. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie merkst du, dass du ein Sklave von irgendetwas geworden bist? Beziehungsweise abhängig von etwas bist? Und da kann man den Selbstversuch starten, da kann man einfach mal sagen, versuch mal eine Zeit lang, einen Tag oder eine Woche, ohne diesem etwas auszukommen, zu leben. Denn ganz wichtig ist doch, der Herr möchte und kann uns von allen Abhängigkeiten freimachen. Denn er möchte ja, dass wir allein von ihm abhängig sind. Ja, und das ist gut für uns. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Ja, zum Schluss zum Sklaven noch ein weiterer Gedanke, der uns auch schon begegnet ist, nämlich Sklave in geistlicher Ebene. Dazu möchte ich nur noch ein Zitat und nochmal einen Bibelvers vortragen. MacDonald schreibt hier wieder dazu: Jeder echte Gläubige sollte erkennen, dass er ein Sklave Jesu Christi ist. Er ist für einen hohen Preis erkauft worden und gehört nicht länger sich selbst. Er gehört Jesus Christus, und zwar mit Geist, Seele und Leib. Dabei gebührt Jesus Christus das Beste, was man zu bieten hat. Dann gibt's noch einen Vers dazu. Es soll jetzt kein Widerspruch sein, aber Jesus sagt in Johannes 15, 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven oder Diener, denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, das waren so ein paar Gedanken zum Begriff des Sklaven, zu Sklaverei und auch in heutiger Zeit, wo wir uns auch versklaven lassen können. Wollen nun den zweiten Punkt betrachten mit der Überschrift Irrlehrer und Geldgier. Ja, wir haben da, ich möchte die Verse nochmal kurz zitieren, gelesen in 1. Timotheus 6, 3 und 4. Wenn jemand von den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, die einer liebevollen Ehrfurcht vor Gott entspricht, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß überhaupt nichts. Er hat einen krankhaften Hang zu Streitfragen und Wortgefechten. Das führt aber nur zu Neid und Streit, Beleidigungen und bösen Verdächtigungen. Ja, und ich habe mich gefragt, wenn jetzt hier, es ist eben nicht beschrieben so, also ja, wenn es eine gesunde Lehre gibt, dann muss es auch eine ungesunde Lehre geben. Ja. Und ich habe im Folgenden mal zwei Beispiele, auch da wieder sicherlich gibt es ganz viele. Aber was mir so auch ja in letzter Zeit oder immer wieder auch aufgefallen ist, vielleicht ein Stück weit, weil ich mich auch selber ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, nämlich das Thema Speisevorschriften. Ne? Das kommt ja auch in der Bibel sehr oft vor oder kommen auch noch ein paar Verse gleich dazu. Und ich denke, dass wir heute immer mehr auch in unserer Gesellschaft oder dass von außen uns immer mehr in moderne oder neue, sage ich mal, Speisevorschriften aufgeschwätzt oder aufgezwungen oder wie auch immer werden. Ne? Denn wenn man mal so schaut, ja, wie viele Fernsehsendungen oder wie viele Diskussionen oder Artikel drehen sich um die Ernährung und wie viele Ernährungstrends, ja, und das auch von christlichen Kreisen vertreten und propagiert, gibt es. Ja, ja, gestern waren noch Eier und Butter ungesund, ne? Heute ist es die Wurst und rotes Fleisch und dann, ja, es gibt so andere Themen, glutenfrei und laktosefrei, vegan, vegetarisch und die Liste kann man, denke ich mal, ja, fast endlos fortsetzen, was es da alles gibt, ne? Und da habe ich mich gefragt, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Ernährungstrends, den heutigen Speisevorschriften, weil nichts anderes sind es ja irgendwo, uns wird ja suggeriert, du musst, du darfst nicht und so weiter. Und wenn man es wieder zusammenfasst, bin ich drauf gekommen, eigentlich ist es doch nur Geldmacherei und noch mehr Gewinn und Profit für die Lebensmittelindustrie und für den Handel. Ne? Denn was ist denn der Fall? Die vermeintlich gesünderen Lebensmittel sind ja in der Regel auch viel teurer als, sagen wir mal, ganz normale Ernährung. Natürlich gibt es hier eine wichtige Ausnahme. Es gibt natürlich auch Menschen mit Unverträglichkeiten, mit Krankheiten und Allergien. Ne? Also auf die, denke ich mal, trifft es nicht zu. Die müssen sehr wohl darauf achten, dass sie in Anführungszeichen für sie nichts Ungesundes, sondern nichts Falsches essen. Das ist eine andere Geschichte. Aber sagen wir mal, wenn man gesund ist und alles vertragen kann, ja, dann denke ich mal, braucht man sich da nicht drum kümmern. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon wichtig, einen gesunden Lebenswandel an den Tag zu legen. Und das muss ich auch immer wieder selber feststellen. Das fällt uns heute immer schwerer oder ist schwierig, ne, weil bei uns ist alles im Überfluss vorhanden. Ich nenne es mal die ungesunden Verführungen, wobei es eigentlich ja keine ungesunden Lebensmittel gibt, sondern die Menge, denke ich mal, ist immer dort oft das Problem. Also aber trotzdem überall diese Verführungen. Und wenn man dann eben auch sieht, was die Schrift dazu sagt, dass eben auch der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja, und ich für mich habe entschieden, dass ich eigentlich alles genießen darf, was mir die Schöpfung darreicht, aber eben alles in Maßen. Und ich denke, und auch nochmal eben, dass hier auch das Hauptproblem liegt, eben das Maßvolle. Und das eben auch, ist mir auch wichtig geworden, auch als Zeugnis vor Gläubigen und Ungläubigen und eben alles zur Ehre Gottes. Ich denke mal, das soll bei allem immer wieder im Vordergrund stehen, ne? Die Ehre Gottes direkt und auch vor den Menschen. Zwei treffende Bibelverse noch dazu, aus Römer 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. 1. Korinther 8, Vers 8. Speise aber empfiehlt uns nicht bei Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, vorzüglicher. Ja, dann aus 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 bis 5 möchte ich noch kurz lesen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei, Lügen reden und Betreff des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit Danksagung und für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nicht verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Ja, ich habe noch einen weiteren Punkt zu den Streitfragen. Es geht ja auch hauptsächlich um Streitfragen und Auseinandersetzungen. Ja, und ein weiteres Beispiel, ja, was man vielleicht auch immer wieder diskutiert oder zum Beispiel eben, soll jetzt hier der Prediger hier vorne mit oder ohne Krawatte stehen oder mit oder ohne Sakko? Das sind auch so Streitfragen, wo man sich aufhängen kann und da gibt es noch viele. Und das Fazit eigentlich von dieser Geschichte ist doch, dass sich oft Geschwister und auch ganze Gemeinden wegen unnützer, ich nenne es jetzt mal unnütze Streitfragen, weil jeder Recht haben möchte und es meint richtig zu wissen, dass sie sich trennen deswegen, wegen solchen unnützen Streitfragen. Aber dagegen sieht man es oft mit der Verteidigung der geistlichen und biblischen Wahrheiten nicht so eng. Man sieht gerne über dem im Wort klar widersprechendes Leben und Verhalten hinweg. Denn es ist nämlich viel leichter, über nebensächliche Dinge zu diskutieren oder gar zu streiten, als klare Sünde aufzudecken, anzusprechen und zu verurteilen und eben entsprechende Konsequenzen vielleicht sogar daraus zu ziehen, zum Beispiel Gemeindezucht. Da neigen wir oder neigt man oft dazu oder es gibt auch viele Beispiele dazu. Dann noch ein wichtiger Aspekt kommt jetzt in Vers 5 aus 1. Timotheus 6, nämlich, ich lese noch mal kurz, unendlose Auseinandersetzung. Das Denken solcher Menschen ist so verdorben, dass sie von der Wahrheit abgekommen sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel, um sich zu bereichern. Und zwar möchte ich hier den Punkt setzen auf das sich zu bereichern. Ich meine, das Evangelium darf nichts kosten. Das Evangelium muss kostenlos sein. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, beziehungsweise andere Sichtweisen, ein Stück weit, die man hier so auch stehen lassen kann, denke ich mal. Es gibt ja auch Vorträge für Bezahlung oder also eben zum Broterwerb oder es gibt auch hauptberufliche Prediger. Aber wenn es jetzt um die Mission geht, hauptsächlich denke ich mal, war die Frage, wer finanziert die Missionare? Es sind doch nicht die zu Missionierenden, die Missionare finanzieren, sondern die spendende Gemeinde oder die Missionsgesellschaft. Und die wiederum wird ja in der Regel auch durch freiwillige Spenden finanziert. Und da sind wir wieder, die Spendenden, dann gefordert, dass wir dazu beitragen, dass eben das Evangelium nichts kostet. Es muss frei sein. Im Vers 7 haben wir gelesen, was haben wir denn in die Welt mit hineingebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Ich habe mir so gedacht, sicherlich klar, ich meine, allen ist klar, wir kennen ja den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen, ne, und noch viele andere übertragene Zitate dazu. Sicherlich, wir können aus dieser sichtbaren und zeitlichen Welt nichts in die uns derzeit unsichtbare und ewige Welt mitnehmen. Aber was können wir in unserer Zeit des Lebens, also jetzt hier vor dem Tod, für das Leben danach tun? Und es gibt sogar eine Aufforderung. Was sollen wir sogar tun? Wozu fordert uns Jesus auf? In Matthäus 6, Vers 20 steht, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Ja, nun, da habe ich mich auch noch gefragt, was sind denn nun konkret die Schätze im Himmel, die wir sammeln sollen, ja, hier in unserer Zeit? Das ist, denke ich mal, Zeit, dass wir Zeit füreinander haben, dass wir einander wohltun und vor allen Dingen auch, dass wir durch materielle Dinge, dass wir unser Geld, unsere Besitztümer für die Verbreitung des Evangeliums einsetzen. Und bei dem allem, sollten wir an die Rettung von Menschenleben, an der Rettung von Menschenleben mitwirken und natürlich an der Ehre Gottes, nämlich die Wahrheit und für das Wort Gottes eintreten. Das wird uns für die Ewigkeit nützlich sein. Und interessant ist auch, oftmals sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die Gott nicht vergessen wird. In Markus 9, Vers 41 steht, selbst wenn jemand euch nur einen Becher Wasser, und wenn wir uns heute überlegen, was ist ein Becher Wasser? Hier, ne, ein Becher Wasser, was kostet hier der Becher Wasser? Nicht mal einen Cent, ich weiß nicht, was ist die Kubikmeter Trinkwasser, wenn man es hochrechnet auf so einen Becher. Also ja, es ist für uns, wir machen Wasserhahn auf. Aber hier steht, wenn wir jemanden einen Becher Wasser zu trinken geben, weil er zum Messias gehört, dann wird er ganz gewiss, das versichere ich euch, sagt Jesus, nicht ohne Lohn bleiben. Und das bezieht er auf die Ewigkeit. Ja, deshalb sollen wir den Geschwistern dienen, ihnen wohltun, füreinander da sein. Natürlich zuerst in der Familie, dann in der Gemeinde und auch darüber hinaus. Überall, wo wir mit Kindern Gottes zusammen sind oder mit ihnen zu tun haben. Aber aufgepasst, das schließt natürlich nicht die Nächstenliebe gegenüber alle anderen Menschen. In keinster Weise schließt es die aus. Also das ist natürlich hier nicht damit ausgesagt. Im Weiteren soll es jetzt uns um die Geldliebe gehen oder um ja immer mehr zu besitzen. Das ist auch ein Thema hier. Im Vers 8 haben wir gelesen, wenn wir also Nahrung und Kleidung, ich ergänze jetzt noch, und Wohnung haben, soll uns das genügen. Und wenn wir uns fragen, wir alle haben viel mehr als Nahrung, Kleidung und Wohnung. Aber was ist oft der Fall? Also muss ich mich auch betrachten. Wir sind doch oft unzufrieden, wenn wir ehrlich sind. Und da habe ich von meiner Mutter was lernen dürfen. Wenn ich mal als Kind unzufrieden war, dann hat mir meine Mutter immer gesagt, schau auf die, denen es schlechter geht. Und die viel weniger haben als du. Schau auf die Armen. Dann bist du wieder dankbar und zufrieden. Und das gilt natürlich auch heute für uns alle oder immer wieder. Kann eine Hilfe sein. Ja, und dann im Vers 9 geht es ja um die, die unbedingt reich werden wollen, die immer mehr Schätze anhäufen und ja, sich dabei in Versuchungen verstricken und zugrunde richten sogar dabei, steht hier. Sie stürzen sich ins Verderben. Ne? Und ja, Matthäus 16, Vers 26 steht, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? 1. Timotheus 10 kommt dann. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Man kann also sagen, die reich werden wollen, sind mit Nahrung, Kleidung, Wohnung, und ich möchte es noch weiter ergänzen, und mit dem, was der Herr ihnen gegeben hat und täglich gibt, sind sie nicht mehr zufrieden. Sie wollen mehr und immer mehr. Ihr kennt ja auch den Spruch, je mehr er hat, je mehr er will. Also es gibt dann kein Ende. Ja, es ist dann wie eine Sucht, ich habe es sogar ein Stück weit, entschuldigt den Ausdruck, ein Teufelskreis genannt. Und es ist auch im wahrsten Sinne, denke ich mal, dann ein Teufelskreis. Da sind dann quasi auch, kann man schon sagen, vom Teufel getrieben, weil er will das ja, dass sich die Menschen da verstricken. Und eben, man kann auch sagen, es kann auch zu einer Sucht werden. Und auch bringt dieses Verlangen, mehr zu besitzen, was bringt es hervor? Haben wir auch gelesen. Neid, Eifersucht, Diebstahl, Achtlosigkeit gegenüber Gott und dem Nächsten. Selbstsucht, Unterschlagung. Auch man will zum Beispiel materiell mit den Leuten von nebenan mithalten. Das kann auch irgendwo zum, sieht man, erkennt man, also kenne ich auch Beispiele dazu. Ne? Ja, das ist dann eine schlimme Sache. Dazu ein Zitat von Bischof Jerzy Ryle. Geld ist in Wirklichkeit eines der am wenigsten befriedigenden Besitztümer. Es nimmt zweifellos einige Sorgen. Doch es bringt mindestens ebenso viele Sorgen mit sich, wie es sie wegnimmt. Einmal ist da die Sorge, es zu erlangen. Dann gibt es die Anstrengung, es auch zu behalten. Es folgen die Versuchungen beim Ausgeben. Man häuft Schuld auf, wenn man es missbraucht. Dann gibt es Leid, wenn man Geld verliert. Außerdem geht es um die Ratlosigkeit, wie man es anlegen und darüber verfügen soll. Auch interessant ist, 2/3 aller Streitigkeiten, juristischen Auseinandersetzungen und sonstigen Gerichtsverfahren auf der Welt entspringen einer einzigen Ursache, dem Geld. Und dann kann man sich natürlich auch noch fragen, auf welche Art und Weise viele Menschen reich geworden sind. Und wenn man so schaut, und das kommt auch vieles immer wieder mal auch ans Tageslicht, dass viele auch reich geworden sind auf Kosten anderer. Ja, sind andere arm geworden und andere sind reich geworden, haben die ausgebeutet oder betrogen. Und das auch oft durch zweifelhafte Methoden, durch Glücksspiel, Spekulation, Betrug, Meineid, Diebstahl oder sogar Mord. Natürlich, es sind hier nicht die gemeint, die jetzt, sagen wir mal, durch eigene Schaffenskraft, durch Fleiß zum Beispiel eine Firma aufgebaut haben oder eine eigene, eben nicht kopierte oder gestohlene, geniale Erfindung gemacht haben und dadurch zu Geld gekommen sind. Ich denke mal, das kann auch Gott segnen, da kann auch ein Segen drauf liegen. Und es sollte auch natürlich, denke ich mal, ein Ansporn sein, fleißig zu sein und seine von Gott gegebenen Fähigkeiten zu nutzen. Sicherlich nicht, um jetzt reich zu werden, aber es gibt sicherlich da auch gute Beispiele dazu. Ja, abschließend zu dem Thema Geld oder Geld erlangen oder zum Thema Geld macht glücklich oder auch nicht, dann ist ganz klar das Fazit, Geld macht eben nicht glücklich. Dies beweisen immer wieder Geschichten von prominenten Reichen, ja, die in Skandale und Krisen fallen, die letztendlich trotz Reichtum, ist interessant, von einem unglücklichen Leben zeugen. Das sagen die selber, ne, dass sie allein sind, dass sie, ja, dass es ihnen nicht gut geht. Und dann war die Frage, was macht uns denn glücklich? Ich möchte da von mir sagen, ja, ich bin glücklich über meine liebe Frau, über meine Kinder, die mir der Herr geschenkt hat und für die ich auch sehr gerne sorge und mein Geld investiere. Ich bin glücklich über euch, liebe Geschwister. Ich bin glücklich, dass ich hier in einer Gemeinde sein darf, wo das klare Evangelium verkündigt wird, wo das im Vordergrund steht. Ich bin glücklich darüber, dass ich errettet bin, ja, und dass mein Leben einen Sinn hat und dass ich ewiges Leben habe. Das ist für mich Glück. Ja, abschließend noch ein paar Gedanken für die Reichen, die schon reich sind, also jetzt nicht die reich werden wollen, sondern die es schon sind. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein, ihre Hoffnung nicht auf den unsichtbaren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen, wenn sie so in guten Werken reich werden. Schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Dazu eine Lebensregel von John Wesley. Tue so viel Gutes, wie du kannst und mit allen Mitteln, womit du es kannst. Tue es auf alle Arten, auf die du es kannst und an allen Orten, wo du es kannst. Tue es zu allen Zeiten, zu denen du es kannst, gegenüber allen Leuten, denen du Gutes erweisen kannst und solange du es kannst. Also, wenn wir das uns zu Herzen nehmen, dann auch nochmal dazu noch ein Zitat von MacDonald zum Vers 19. Dieser Vers betont die Wahrheit, dass es für uns möglich ist, das hat man vorhin schon betrachtet, der Gedanke hat man schon bei, dass wir nichts mitnehmen können, aber dass wir doch was mitnehmen können für die Ewigkeit oder was tun können. Dieser Vers betont die Wahrheit, dass für uns es möglich ist, in diesem Leben unsere materiellen Güter auf solche Weise zu benutzen, dass sie Ewigkeitswerte erarbeiten. Nämlich, indem wir unser Geld jetzt für das Werk des Herrn geben, legen wir uns selbst ein gutes Grundvermögen für die Zukunft an. Auf diese Weise ergreifen wir das wirkliche Leben. Ja, also können wir doch durchaus unsere materiellen Güter, die uns Gott geschenkt hat, für die Ewigkeit einsetzen, indem wir sie in Menschen, die ja alle in die Ewigkeit gehen, jeder Mensch hat eine Ewigkeit vor sich, indem wir sie in Menschen investieren, Sicherlich hauptsächlich Mission, aber nicht nur in der Mission, sondern auch indem wir einander wohltun und einander helfen. Quasi, man könnte es zusammenfassen, indem wir praktische Nächstenliebe üben. Ja, das ist eigentlich der Kern der Sache. Oder beziehungsweise, es trifft es, denke ich mal, am besten. Zum Abschluss noch kurz eine Zusammenfassung, was wir betrachtet haben und was wir mitnehmen sollten. Wir haben gehört über den Sklaven, das Verhältnis Sklave-Herr, und haben das verglichen mit dem Verhältnis vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Und dass hier auch das Zeugnis für den Herrn, sowohl für den Arbeitnehmer wie für den Arbeitgeber, wenn er denn gläubig ist, entsprechend natürlich das Zeugnis für den Herrn im Vordergrund steht und um die Nächstenliebe, um ein gutes Miteinander. Dann war die Frage, wo bin ich ein Sklave? Wo bin ich, was versklavt mich? Und wie kann ich das feststellen und wie kann ich da vielleicht auch frei werden davon und wie kann mich der Herr befreien? Muss ich jeder selber fragen. Dann war ein Punkt, dass wir nicht uns um, sage ich, nenne es jetzt mal nichtige Streitfragen, ich denke mal, es sollte eigentlich überhaupt keine Streitfragen geben, aber dass wir uns nicht mit Streitfragen auseinandersetzen und beschäftigen. Wir hatten Beispiele Nahrung und Kleidung, dass wir nicht darüber unnütze Diskussionen hervorrufen, die eigentlich nur Zank, Streit und Trennung letztendlich hervorrufen. Wir sollen und dürfen dankbar und zufrieden sein mit dem, was uns der Herr gegeben hat und täglich gibt. Ja, und wir haben alle, denke ich mal, viel mehr als Essen, Kleidung und Wohnung. Und wir haben auch gehört, wie wir wirklich glücklich sein können oder es werden können. Und zum Schluss können wir doch aus dieser zeitlichen Welt was in die ewige mitnehmen. Sicherlich nichts direkt materiell, aber doch haben wir eine Möglichkeit, indem wir unseren Reichtum, durch unseren Reichtum, den wir hier auf dieser Erde haben, Schätze im Himmel sammeln und uns nicht etwa auf dieser Erde Vermögen anhäufen, ja, letztendlich können wir doch nichts am Ende mitnehmen in die Ewigkeit, direkt, meine ich jetzt. Ja, soweit die Gedanken zu dem Abschnitt. Amen.